Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte euch heute in meinem letzten Gottesdienst da in Stein gerne mitnehmen auf eine kleine Zeitreise. 22 Jahre zurück in die Vergangenheit. In den September 1999. Die Welt bereitet sich auf das neue Jahrtausend vor. In Deutschland zahlen wir noch mit der D-Mark. Ruth Dreyfus ist die erste Bundespräsidentin der Schweiz. In Amerika überschattet die Lewinsky-Affäre die Präsidentschaft von Bill Clinton. Wladimir Putin wird Amtsnachfolger des russischen Präsidenten Boris Jelzin. Und auf RTL startet die neue Quiz-Sendung Wer wird Millionär mit Günther Jauch als Moderator? Ich bin zu dieser Zeit Student in Marburg mit meiner Freundin Melanie, die 3 Stunden entfernt von mir wohnt, schreibe ich mir 2-mal pro Woche einen Brief hin und her und wir warten jeweils sehnsüchtig, dass er endlich ankommt, 2 oder 3 Tage später. Es gibt zwar bereits Computer mit Internetanschluss in der Uni-Bibliothek und ich habe sogar schon eine eigene E-Mail-Adresse, aber Melanie hat noch keinen Zugang zum Internet, denn daheim muss man sich mit einem Modem einwählen ins Internet und zahlt dafür im Minutentakt. Und während dieser Zeit ist die Telefonleitung blockiert, man kann nicht angerufen werden. Manchmal telefonieren wir, aber eher selten, denn Ferngespräche sind ziemlich teuer 1999. Ich befinde mich im 8. Semester Theologie und besuche ein Homiletikseminar. In einem Homiletikseminar, da lernt man, wie Predigen geht. Warum erzähle ich euch das? In der letzten Woche fiel mir beim Packen meiner ersten Zügelkartons meine allererste Predigt aus dieser Zeit in die Hände. Und diese Predigt, die habe ich euch heute zum Abschied mitgebracht. Jesus sagt, die Ersten werden die Letzten sein und ihr hört heute als meine letzte Predigt meine allererste, mein Gesellenstück von vor 22 Jahren und ihr könnt euch auch einmal ein Bild machen, ob ich mich in dieser Zeit weiterentwickelt habe. Also ich glaube natürlich schon. Ich habe die Predigt für heute nicht mehr überarbeitet, was mir sehr schwer gefallen ist. Daran gesessen habe ich übrigens ganze 2 Wochen, bis die fertig war. Heute brauche ich nur noch, in Anführungszeichen, zwischen 8 und 10 Stunden, um von einem Bibeltext zu einer fertig ausformulierten Predigt zu gelangen. Da habe ich mich also schon weiterentwickelt. Also, meine allererste Predigt von vor 22 Jahren. Liebe Gemeinde, letzte Woche habe ich im Gästebuch der Universitätskirche in Marburg folgendes Gebet gelesen. Lieber Gott, lass den Opa Georg wieder gesund werden. Denn auch wenn die Ärzte sagen, es gäbe keine Hoffnung mehr, wir glauben ganz stark an dich. Gott beschütze Opa Georg. Amen. Die Situation, die dahinter steckt, die kennen wahrscheinlich viele von Ihnen. Ein Familienmitglied liegt mit einer schweren Krankheit im Krankenhaus und die Ärzte sagen, es gibt keine Hoffnung mehr, wir können nichts mehr für ihn tun. In einer solchen Lage, sagt man oft, hilft nur noch beten. In der Tat sind es häufig die Probleme, die man mit dem Schicksal hat und gar nicht mal der Glaube, der einen zum Gebet bewegt. Angst, Wut, Trauer, Not und Leid. Die Not ist es, die das Beten lehrt. Doch es fällt schon schwer, daran zu glauben, dass ein Gebet in einer so aussichtslosen Lage etwas bewirken kann. Denn leider machen wir meist die Erfahrung, dass wir das, worum wir gebetet haben, nicht bekommen. Wie oft erleben wir, dass wir trotz unserer Gebete einen geliebten Menschen verlieren, Probleme in der Familie oder am Arbeitsplatz haben, eine wichtige Prüfung nicht bestehen oder in der Schule schlechte Noten bekommen. Ich frage mich, warum werden meine Gebete nicht erfüllt? Erste Erklärungsmöglichkeit. Es gibt keinen Gott, also kann auch niemand meine Gebete erhören, geschweige denn erfüllen. Aber wenn das so wäre, dann gäbe es doch auch gar keine Gebete, die erfüllt worden wären. Ich lese wieder etwas vor aus dem Gästebuch der Universitätskirche. Herr, gib mir viel Kraft, dass ich die Mathearbeit schaffe, Jennifer und Katharina. Und dann habe ich weitergeblättert und ein halbes Jahr später findet sich folgender Eintrag. Hallo, lieber Gott, danke, dass du uns bei der Mathearbeit geholfen hast. Deine Katha und deine Jenny. Oder ein anderes Beispiel, da schreibt jemand, Herr, ich danke dir dafür, dass ich in dieser Kirche doch wirklich zur Ruhe kommen kann und ich deine Nähe spüre, Martha. Warum werden meine Gebete nicht erfüllt? Zweite Erklärungsmöglichkeit. Mein Beten ist deshalb ein Misserfolg, weil ich nicht genug glaube, weil ich zu unvollkommen bete oder weil ich als Christ nicht gut genug bin, einen Lebenswandel habe, der Gott nicht gefällt. Aber kommt es beim Beten wirklich auf Leistung an? Die Antwort steckt schon allein in unserer Gebetshaltung. Wir falten die Hände und das bedeutet, dass ich Gott stillhalte, so wie ein Gefangener, der sich die Hände binden lässt. Man muss noch nicht einmal glauben, um beten zu können. Das zeigt ein anderes Gebet, das Gebet eines Mannes, was so heißt, sollte es eine höhere Macht geben, so möge diese bitte immer seine schützende Kraft über den Menschen halten, den ich über alles liebe, und zwar meine über alles geliebte Frau. Ich glaube auch nicht, dass es ein richtiges oder falsches Beten gibt. Gebete sind nicht an ein bestimmtes Schema gebunden. Sie können ganz unterschiedlich sein. Sie müssen noch nicht einmal formuliert sein. Ein Gebet kann genauso gut ein Gedanke oder ein Gefühl sein. Warum werden meine Gebete nicht erfüllt? Dritte Erklärungsmöglichkeit. Gott alleine weiß, was für mich gut und richtig ist, und deshalb kann ich mit meinen Gebeten bei Gottes Plänen nichts ändern. Gottes Wege sind halt unergründlich. Ja, Gottes Wege sind unergründlich, das ist so, aber sind sie deshalb auch nicht zu beeinflussen? In der Bibel finden sich gleich mehrere Beispiele dafür, dass Gott durchaus mit sich verhandeln lässt. So zum Beispiel, als er Abraham von seinen Plänen berichtet, Sodom und Gomorra zu vernichten. Abraham ist da gar nicht begeistert, weil sein Neffe Lot in Sodom wohnt und deshalb verhandelt er mit Gott, dass Gott doch die Stadt verschonen soll. Es hat letztlich aber nicht geklappt, weil Gott noch nicht einmal die 10 Gerechten gefunden hat, auf die er sich von Abraham herunterhandeln ließ. Entscheidend aber ist für uns, dass Gott überhaupt so mit sich reden ließ. Oder ein anderes Beispiel. Als Gott die Israeliten vernichten will, so wird erzählt, weil sie ihm untreu gewesen sind, da bittet Mose darum, dass Gott sein Volk verschonen soll, und Gott hat eingelenkt. Wenn es uns nötig erscheint, dann können wir mit Gott verhandeln und argumentieren, wie zum Beispiel diese Frau, wieder aus dem Gästebuch. Lieber Gott, bitte hilf mir, dass ich überlebe. Mein behinderter Sohn braucht mich doch noch lange und ich liebe ihn so sehr. Danke, Monika. Wenn das also anscheinend möglich ist, noch einmal die Frage, warum werden meine Gebete nicht erfüllt? Vierte Erklärungsmöglichkeit. Wenn ich bete, dann habe ich das Gefühl, ich rede gegen eine Wand. Gott ist weit weg und ich bin ja schließlich nur einer von x Milliarden Menschen auf dieser Welt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott immer zuhört, wenn ich zu ihm bete, dass er mein Gebet, er hört. Ich glaube, so geht es vielen. Und dieses Problem ist auch nicht neu. Schon zu Jesu Zeiten hat man sich Gedanken darüber gemacht, ob jedes Gebet erhört wird, denn im Neuen Testament wird dieses Thema sehr oft verhandelt. Als Jesus über das Beten geredet hat, da hat er sich auch an die gewandt, die vom Beten enttäuscht, müde und frustriert sind. Und er hat sie Folgendes gefragt. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium im 11. Kapitel. Wer unter euch hat einen Freund und geht zu ihm um Mitternacht und spricht zu ihm, lieber Freund, leihe mir drei Brote, denn es ist mein Freund zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel dem Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Soweit diese Frage von Jesus und diese Gleichnisse. Liebe Gemeinde, der bittende Freund verlangt hier nichts Unmögliches. Drei Brotfladen sind in Israel eine durchschnittliche Mahlzeit für eine Person, also sagen wir mal drei Brötchen. Und weil morgens für gewöhnlich nur eine Tagesration gebacken wurde und der andere Freund anscheinend unerwartet auf einer Reise vorbeigekommen ist, ist der Bittende auf die Hilfe seines Freundes angewiesen. Gastfreundschaft war damals und ist auch noch heute im Nahen Osten ein ungeschriebenes Gesetz und deshalb musste es den Zuhörern von Jesus damals völlig absurd vorgekommen sein, dass der um Hilfe Gebetene seinem Freund diese Bitte verwehrt, selbst wenn es ihm Unannehmlichkeiten bereitet. Zumal der bittende Freund wie selbstverständlich hier um Mitternacht losgezogen ist, um für seinen Freund etwas zu organisieren. Das zweite Gleichnis klingt genauso absurd. Schlange und Skorpion, die gelten als lebensbedrohlich. In der Bibel sind sie Symbol für das Böse schlechthin. Welche Eltern würden ihrem Kind so etwas geben, wenn das Kind sie um etwas Gutes bittet? Das macht niemand. Das heißt, es geht hier um Selbstverständlichkeiten. Und diese Selbstverständlichkeiten, die bezieht Jesus auf Gott. Wenn dir dein Freund schon eine Bitte erfüllen wird, und sei es, weil er nur seine Ruhe haben will, dann wird doch erst recht Gott dir deine Bitten erfüllen. Wenn du deinem Kind schon Gutes gibst, wenn es dich um etwas bittet, dann wird doch erst recht Gott durch seinen Geist Gutes geben, denen, die ihn bitten. Soweit zum historischen Hintergrund. Das, was Jesus hier sagt, ist viel mehr als nur ein Fragen kostet nichts. Wir bekommen auch die Antwort auf unsere Fragen versprochen. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Oder man kann es auch anders lesen. Bittet und es wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an und dann wird euch aufgetan. Dann ist es eine Aufforderung oder Ermunterung zum Bitten, Suchen und Anklopfen. Beim Kirchentag vor 2 Wochen, da habe ich eine Veranstaltung zu diesem Thema besucht. Da hieß es, man solle zuversichtlich beten mit Erhörungsgewissheit. Dieses Wort Erhörungsgewissheit, das ist mal wieder ein typisches Beispiel dafür, dass Theologen versuchen, ganze Sätze in ein einziges Wort zu packen. Aber es sagt im Prinzip genau das Gleiche wie der Predigttext. Betet und seid euch sicher, Gott erhört eure Gebete. Bleibt aber immer noch die Frage, wenn Gott unsere Gebete erhört, warum bekommen wir nicht immer das, worum wir gebetet haben? Wenn wir beten, dann können wir Gott hereinreden in das, was er mit uns vorhat. Er gibt uns Einfluss, er lässt uns gewissermaßen mitherrschen. Ja, wir können mit unseren Gebeten sogar Wunder bewirken, auch da, wo es sonst nichts mehr, keine Hoffnung mehr gibt und Menschen nichts mehr tun können. Das heißt aber nicht, dass wir dadurch selbst zu Göttern werden. Gott bleibt gewissermaßen Chef vom Ganzen und unsere Gebete bleiben Bitten und sind keine Aufträge. Aber wir stehen ihm als Freunde zur Seite und dürfen mitreden. Wir sind seine Kinder und dürfen etwas von unserem Vater erbitten. Ich darf erwarten, dass Gott mein Gebet beachtet und darauf in irgendeiner Weise reagiert. Selbst wenn ich nicht das bekomme, worum ich gebeten habe, heißt das nicht, dass mein Gebet bei Gott auf taube Ohren gestoßen ist. Gott lässt sich da nun einmal leider nicht in die Karten schauen. Aber mit dieser Gewissheit stehe ich nicht mehr hilflos einer unbekannten Macht gegenüber. Ich muss nicht mehr alles, was auf mich zukommt, wie einen Schicksalsschlag einfach so hinnehmen. Denn schließlich haben wir von Gott gelernt, dass wir zu Gott als unserem Vater beten. Dann können wir auch darauf vertrauen, dass er wie ein Vater für uns sorgt, dass er wie ein Vater nur unser Bestes im Sinn hat. Und deshalb sollen wir nicht müde werden, für das zu beten, was uns auf dem Herzen liegt. Jesus verspricht uns, dass unsere Gebete nicht lautlos im Nichts verhallen, sondern vom Gebet her immer etwas zu uns zurückkommt. Und ich bin mir sicher, dass wir das auch erfahren können. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, dieser Friede halte und bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.